Wenn du regelmäßig hier bei uns im Gottesdienst bist, dann weißt du, schaust es an und sagst, ja, okay, das ist der nächste Abschnitt, das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Aber vielleicht denkst du auch, was hat Gott in dieser Zeit zu bieten? Fällt euch nichts Besseres ein, als einfach den nächsten Abschnitt zu machen, als wäre nichts gewesen? Das nicht, aber Gottes Angebot und sein Wort hat sich nicht geändert. Gott ist nicht schockiert von irgendetwas, was auf dieser Welt passiert. Wir sind es oft, weil wir uns für so fortschrittlich halten. Weil wir denken, wir sollten alle Probleme so langsam in den Griff kriegen. Die Menschheit entwickelt sich weiter. Aber meistens ist unser Fortschritt ein weiterer Schritt fort von Gott. Weg von dem, was er uns gelehrt hat und hin zu noch mehr Problemen. Und er lädt uns stattdessen ein, seine Einladung anzunehmen. Und das wollen wir sehen in unserem Text. Er stand eben schon an der Leinwand. Matthäus 22. Und das ist ein weiteres Gleichnis, das Jesus erzählt. Und ich möchte dort zuerst die ersten vier Verse lesen. Matthäus 22, die Verse 1 bis 4. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Wir sehen zuerst, der König lädt dich ein. Er zählt dieses hier als ein Gleichnis über den Himmel und vergleicht es mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit organisiert. Und dann ist es wie in Offenbarung beschrieben, wir hatten schon Offenbarung 19 in der Bibellese schon gehört, ich verweise nochmal auf die Verse 7 bis 9, wo es heißt: Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitssaal des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das ist Einladung und dieses Lamm Gottes ist eine Beschreibung für Christus, der auch beschrieben wurde als das Lamm Gottes und sind dort eingeladen. Aber das Problem war, die Eingeladenen wollten nicht kommen. Nicht sie konnten nicht kommen, nicht sie durften nicht kommen, sondern sie wollten nicht kommen. Und das sagt Jesus später noch einmal direkt über Jerusalem in Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Ich wollte euch einladen, ich wollte, dass ihr dabei seid, ich wollte, dass ihr getröstet werdet, ich wollte, dass ihr eine lebendige Hoffnung habt, ich wollte, dass ihr ewiges Leben habt, aber ihr habt es abgelehnt. Und trotzdem gibt er ihnen eine weitere Möglichkeit, wo er hier sagte, er sandte nicht nur zum ersten Mal die Knechte aus, sondern noch ein zweites Mal in Vers 3 hat er die ersten gesandt, sie wollten nicht kommen. Vers 4, wiederum sandte er andere Knechte und sagt, kommt, es ist doch alles bereit, ihr müsst nur kommen. Und diese Einladung wird auch im letzten Buch der Bibel noch einmal wiederholt, Offenbarung, im letzten Kapitel, Kapitel 22, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist Gottes Einladung. Ich möchte euch gerne das Wasser des Lebens, ich möchte euch gerne ewiges Leben, ich möchte euch das, was euch Leben gibt, ich möchte euch das gerne geben und zwar umsonst. Ich möchte euch es schenken, ich möchte es euch geben. Und das ist, wie Gott einlädt. Aber er zwingt uns nicht. Und das ist, woher dann viele der Probleme herrühren. Wir meinen, wir müssen uns nicht an Gottes Gebote halten und wundern uns dann, wenn es schief geht. Wundern uns dann, wenn es zu Konflikten führt. Wenn wir sagen, ja, wir schaffen das schon alleine. Auf Gott will ich nicht hören, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Wir kommen dazu noch. Aber wir sehen hier zuerst, dass Jesus anfängt und sagt, die Einladung steht euch offen. Gott lädt uns ein zu sich, lädt uns ein zur Gemeinschaft, lädt uns ein zur Herrlichkeit in der Ewigkeit. Aber dann sehen wir auch, zweitens, die Ablehnung, also der König hat alles vorbereitet, für alles gesagt, wir müssen nur kommen. Und dann hat die Ablehnung aber auch Folgen. Wenn wir weiterlesen in den Versen 5 bis 7, dann sehen wir, sie aber kümmerten sich nicht darum, und ging weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Einige ignorierten einfach die Einladung und gingen an ihre Arbeit, machten weiter, als wäre nichts gewesen. Und dies ist mehr als nur eine Geringschätzung. Es ist eine Ablehnung von Gottes Angebot. Es ist im gewissen Sinne eine Majestätsbeleidigung. Und die Schrift warnt uns davor, Gottes Angebot abzulehnen. Wir lesen in Hebräer 2, in den ersten 4 Versen. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wir müssen umso mehr auf dieses Angebot achten, dass wenn es eine direkte Strafe selbst im Alten Testament gab, wie viel mehr, wenn wir ein so riesen Angebot, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und er einlädt, was wir schon gelesen haben, ich schenke euch das Wasser des Lebens umsonst, ich schenke euch ewiges Leben, ich schenke euch Vergebung, wer das missachtet. Und es wurde verkündet und es wurde auch bestätigt durch die Zeichen und Wunder, die geschehen waren, zu sagen, dieses ist tatsächlich von Gott. Aber genau das ist, was wir heute vielfach erleben. Viele ignorieren Gottes Botschaft, weil ihnen das Irdische wichtiger ist. Wir hatten hier gelesen, Vers 5, sie aber kümmerten sich nicht darum. Ja, und ich glaube, das ist genau, was wir sehen. Viele sagen, interessiert mich nicht. Glaube nicht, dass das wirklich passiert, kann ich nicht sehen, nehme ich so nicht wahr und lebe einfach so weiter, lebe nur für das Hier und Jetzt. Andere hier in der Beschreibung waren nicht so zurückhaltend und griffen die Knechte direkt an. Und wenn es hier heißt, ja, in Vers 6, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Dieses Misshandeln wird auch noch bei Paulus gebraucht, dass er sagt, wie ich in Philippi behandelt wurde, das war der gleiche Ausdruck, wo sie ihn öffentlich geschlagen haben, wo sie ihn ins Gefängnis geworfen haben. Da sagt er, okay, das ist, wie sie auch hier das abgelehnt haben, wie sie die Verkündiger verfolgt haben. Wir fragen uns vielleicht, wie kann man auf so eine Einladung so böse sein? Ich meine, ich will dir was schenken und dir sagen, nee, und fang dann auch noch an, nicht nur zu sagen, wir kümmern uns nicht drum, sondern auch noch diejenigen, die das verkündigen, anzugreifen. Aber wir sehen das in der Geschichte immer wieder, dass die genau diese christliche Botschaft verbreitet haben, dass die dann angegriffen werden für dieses Angebot. Weil Leute nicht gesagt haben wollen, es gibt nur diesen einen Weg, weil sie nicht ihren Weg ändern wollen, weil sie sich nicht vor Gott beugen wollen. Und so greifen sie alles an, was ihre Überzeugung und ihre Lebensführung kritisiert. Nach dem Motto, ne, Angriff ist die beste Verteidigung, dann greife ich die an, dann muss ich mich nicht rechtfertigen. Und so wurde und wird der Glaube immer wieder verfolgt. Aber die Knechte geben trotzdem die Botschaft weiter. Das ist, was wir hier lesen und das ist, was wir hindurch beobachtet. Wir hatten natürlich in der Gebetszeit auch schon die Ukraine erwähnt. Der Bruder von dem Leiter meines Seminars, der ist Leiter eines theologischen Seminars direkt outside von Kiew. Und er hat geschrieben und hat gesagt, wir machen das so, die ganze Gemeinde ist bei mir zu Hause, weil ich der Einzige mit einem Haus bin, der einen Keller hat. Und wir versammeln uns dort alle, weil das ist noch der sicherste Ort, den wir haben. Und wir sind dort nachts über in der Sperrstunde und tagsüber gehen wir auf den Straßen und helfen und verkündigen ihnen die Hoffnung. Und er sagte, mehr Leute sind jetzt offen, genau was wir schon gebetet haben, mehr Leute sind jetzt offen zu sagen, was ist, wenn all dieses hier vergeht? Was ist mit meiner Seele? Was ist mit meinem Leben? Und wir können für sie weiter beten. Und das ist auch unser Auftrag, Gottes Botschaft weiterzugeben. Nicht unbedingt zu sagen, was die Leute hören wollen. Und das hast du hier. Jesus sagte, sie kamen und sie verkündigten das und sie hören immer wieder, die Leute wollen das nicht. Sie ignorieren das und sie greifen sie sogar an. Und manchmal ist dann in uns der Gedanke, ja, dann ist vielleicht irgendwas mit der Botschaft nicht in Ordnung. Aber die Botschaft ist genau richtig. Das Problem ist nicht die Botschaft, das Problem ist die Ablehnung der Leute. Aber Gott lässt die Ablehnung seines Angebots nicht unberührt. Und wir haben diesen hier gelesen, Vers 7. Der König aber wurde zornig, sandte seine Truppen aus und brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Manchmal wir denken, weil nicht gleich was passiert, ist es Gott egal, er kümmert sich nicht drum. Das ist aber nicht wahr. Wir reden immer ungern vom Zorn Gottes, aber die Bibel bezeugt ihn immer wieder. Zum Beispiel Johannes 3. Johannes 3 wird häufig gebraucht, um von der Liebe Gottes zu reden. Und die ist da, aber im letzten Vers dieses Kapitels heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Aber wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und macht dieses Angebot und sagt, das Einzige, was ihr machen müsst, ist diesem Angebot zu glauben. Wer an den Sohn glaubt und nicht nur glaubt, dass er existiert hat, das musste er den Leuten nicht sagen. Ja? Also erinnert dich daran, als es geschrieben wurde, Jesus steht vor ihnen und sagt, wer an mich glaubt. Ja, natürlich glauben sie, dass er lebt. Sie können ihn anfassen, sie können ihn sehen, sie hören ihn. Das war für niemand irgendwie der Gedanke. Aber wer an mich als diesen Retter glaubt, der hat ewiges Leben. Schon dann, weil das ist die einzige Bedingung. Aber gleichzeitig die Kehrseite, wer es ablehnt, wer nicht gehorcht, wer dieses Angebot nicht annimmt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Gottes Zorn ist aber nicht willkürlich oder aus einer persönlichen Beleidigung heraus, sondern seine Reaktion auf die Sünde. Also es ist nicht, ich mache euch hier das Angebot und wenn ihr es nicht annimmt, bin ich halt beleidigt und dann bestrafe ich euch. Ja, so wie man so ein Kind finden würde. Okay? Sondern man sagt, der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Warum bleibt der drauf? Weil es Gott nicht kalt lässt, wenn dieses Unrecht geschieht. Und ich möchte es sogar so ausdrücken. Ein Gott, der bei allem Unrecht, Missbrauch, Egoismus und Beleidigung nicht zornig wäre, wäre auch nicht gut. Wenn du hörst, was in dieser Welt alles passiert, wenn du hörst von den Kriegen, wenn du hörst an dem, was Menschen angetan wird, und jemand hört dieses und weiß dieses, also nicht nur, ja, ich habe das irgendwie gehört und ich kann das nicht verstehen und übersteigt mich und ich blende das ein bisschen aus. Das ist eine Sache. Aber Gott als der Allwissende, Allgegenwärtige dabei ist und sagt, pff, ist doch egal. Das wäre nicht gut, wenn du das miterlebst, wenn du siehst, wie jemand missbraucht wird, in welcher Form auch immer. Ja? Und du einfach so sagst, pff, ja, dein Problem. Dann würdest du sagen, was ist verkehrt mit diesen Leuten? Okay? Und deswegen ist es legitim und ist gut und richtig, dass Gott nicht neutral dazu ist. Er dürfte es nicht sein, dann wäre er nicht gut. Wir würden auch nicht sagen, naja, ist doch egal. Schade für die gerade leiden, aber nicht mein Problem. Und so von daher ist es gut, weil Gott sieht eben nicht nur, was die Leute tun, sondern auch, was sie da miteinander antun. Und jeder Mensch ist sein Geschöpf und ist in seinem Ebenbild geschaffen. Er liebt jeden Menschen. Und deswegen sieht er auch, was ihnen jeweils angetan wird. Und deswegen auch seine Anforderung in Römer 12, Vers 19, wo es heißt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Er sagte, wir sind so, dass gerade wenn wir aufgewühlt sind, gerade wenn uns etwas betrifft, gerade wenn wir zornig auf etwas sind, wir schaffen es nicht, so ganz neutral und bedacht zu bleiben. Und deswegen sagt Gott, okay, nimm das nicht in die eigene Hand. Sagen es den Kindern immer wieder, ja, wenn dein Bruder dir was angetan hat, wenn deine Schwester dir was getan hat, versuch dich nicht selbst zu rächen, weil das führt einfach nur zu der Spirale, wo es immer schlimmer wird. Okay? Überlass das jemandem, der neutral sein kann. Sag uns Bescheid, wir versuchen uns drum zu kümmern. Okay? Und so sagt Gott eben auch, gebt Raum und wieder dem Zorn. Es wird geschrieben, mein ist die Rache, spricht der Herr. Wir sollen es ihm überlassen. Und er wird dafür sorgen, aber zu seiner Zeit. Und so ist ja auch unser Gerechtigkeitsverständnis. Wenn ein Fall vor einen Richter kommt, und der Richter hört es zum ersten Mal, und würdest du den Richter verklagen und sagen, Herr Richter, Sie sind ungerecht, Sie sind unfähig, weil Sie haben das, was geschehen ist, nicht verhindert. Nee, ein Richter ist nur ein guter Richter, wenn er sagt, ich höre mir an, ich sehe die Beweisführung, ich höre mir an, was die Anklage zu sagen hat, ich höre mir an, was die Verteidigung zu sagen hat, ich bedenke all die Sachen und zum Schluss komme ich zu einem Urteil. Das ist genau, was die Bibel die ganze Zeit berichtet. Gott sagt, ich habe gesehen, was die ganze Zeit passiert. Aber ich warte auf das Urteil. Ich werde das Urteil sprechen. Aber ich lade heute ein, ich will Ihnen die Chance zur Umkehr geben. Aber es kommt der Tag. Und entweder Sie nehmen meine Vergebung an und dann ist die Strafe für Ihr Vergehen wurde trotzdem bezahlt. Nur, es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder Christus hat für sie bezahlt und sie nehmen diese Vergebung an, oder sie weigern sich und sie selber werden für die Ungerechtigkeit bezahlen. Und er veranschaulicht das hier ganz eindeutig, indem er sagt, der König wurde zornig, sandte seine Truppen aus, brachte die Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Genau das, was 70 nach Christus mit Jerusalem geschehen ist. Was ist der Zusammenhang? Er sagt das in Jerusalem. Er sagt das im Tempel. Und er sagt, okay, ich biete euch dieses an und ich sage euch das, ich lade euch ein und ihr habt nicht gewollt und nicht nur ihr wollt das nicht, sondern ihr greift die Verkündiger an und ihr bringt sie um. Und der Herr wird kommen und wird die Stadt anzünden. Genau das innerhalb von 40 Jahren geschehen. Und einige, die Bibel kritisch sind, die nicht glauben, dass Gott das inspiriert hat, die sagen, siehst du, das muss nach 70 nach Christus geschrieben sein. Weil hier ist ihre Logik. Sie sagen, dieses Vorhersage bezieht sich so eindeutig auf den Fall von Jerusalem und die Brandschatzung 70 nach Christus durch Titus, den römischen Heerführer, das können die unmöglich 40 Jahre vorher gewusst haben. Okay? Das Problem ist, wir haben diesen Text in Lukas. Da heißt es, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Bezieht sich wieder auf Jerusalem, bezieht sich auf den Tempel. Und Lukas wird eindeutig vor 70 nach Christus geschrieben. Das kann man am Ende eindeutig erkennen, weil er sagt Lukas und dann kommt Apostelgeschichte. Und wo Apostelgeschichte aufhört, ist eindeutig vor dem Tod von Paulus und das war in den 60ern. Also das muss vorher geschrieben sein, das geht gar nicht anders. Er sagt genau das Gleiche vorher. Und Jesus verpackt also hier sein Vorwissen in ein Gleichnis, um seine Zuhörer, besonders die dort auch in Jerusalem war, zu warnen. Aber nicht nur sie, sondern alle, die sein Versöhnungsangebot ablehnen. Nun, einige sagen, ja, dann ist es ja Zwang. Ja, und zu sagen, okay, hier ist mein Angebot, aber wehe, wenn du es nicht annimmst, dann komme ich und es gibt die Bestrafung. Aber es ist weniger Zwang als einfach Konsequenzen unserer Entscheidung. Ja, und das ist ehrlich, wenn jemand vorher gewarnt wird, zu sagen, okay, hier sind deine Optionen, wenn du dieses tust, ich biete dir dieses an. Wenn du es ablehnst, hier sind die Folgen. Okay, wie würdest du es sehen? Sagen wir, du bist morgen wieder bei der Arbeit und der Arbeitgeber gibt dir einen Auftrag. Ja? Würdest du es auch sagen, oh, das ist so ein Zwang, weil der hat mir gesagt, entweder du tust die Arbeit oder ich feuere dich. Das sind die Konsequenzen. Du willst dir dort arbeiten und du willst das haben, was er anzubieten hat, dann ist es nicht Zwang, dann ist es zu sagen, das ist die Folge. Entweder du tust das, ja, erfüllst den Auftrag, den ich dir gebe, dann kannst du weiter für mich arbeiten und ich gebe dir die Bezahlung. Ja? Oder aber du sagst, nö, mache ich nicht. Ja, das kannst du entscheiden. Aber dann entscheide ich auch, dass du nicht länger für mich arbeitest. Weil ich bezahle dich ja dafür, dass du diese Arbeit tust. Und Gott sagt es auch so. Er sagte, ich habe euch gemacht und ich mache euch dieses Angebot. Ich weiß, ihr alle seid abgewichen von mir. Deswegen gebe ich euch dieses Wort. Deswegen ist Christus gekommen. Deswegen ruft er uns dazu auf, zu sagen, schaut her, kommt doch wieder zurück zu mir. Ich meine es lieb mit euch. Ich bin nicht böse auf euch, selbst wenn ihr dieses getan habt. Ich liebe euch. Ihr seid meine Geschöpfe und ich möchte das Beste für euch. Ich werde euch nicht zwingen. Weil dann wärt ihr keine freien Menschen mehr, dann wärt ihr Roboter, dann wärt ihr ferngesteuert. Ich zwinge euch nicht, aber ich biete es euch an. Gleichzeitig sage ich euch auch, wenn ihr es ablehnt, hier sind die Folgen. Okay. Und so hier seine Warnung und seine eindringliche Aufforderung, nehmt die Einladung an, wenn ihr es nicht tut, hat das Folgen. Drittens wollen wir sehen, die Bedingungen sind gering. Schau mal weiter, die Verse 8 bis 10. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzeswege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden. Böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Der König gibt immer noch nicht auf und schickt jetzt seine Knechte erneut los. Die früher Eingeladenen, die haben ihre Chance verspielt. Sie waren, wie es hier heißt, die Eingeladenen waren nicht würdig. Okay? Warum waren sie nicht würdig? Sie waren nicht würdig, weil sie die Einladung nicht angenommen haben. Sie waren ja spezifisch eingeladen worden. So ist es nicht zu sagen, sie waren nicht heilig genug, sie waren nicht gerecht genug oder irgendwas, sondern sie waren deswegen nicht würdig, weil sie die Einladung ausgeschlagen haben. Und stattdessen sollten die Knechte jetzt in die Straßen, in die Wege, in die Öffentlichkeit gehen und jeden einladen, den sie finden. Die Einladung ging nicht mehr an geladene Gäste, sondern an jeden, der die Einladung annimmt. Und eben auch die Aufforderung an die Knechte, geht hin, geht zu ihnen, findet ihr. Und ihr Hintergrund von den Leuten und wie sie bisher gelebt haben, war völlig egal. Hauptsache, sie nehmen die Einladung an. Und das steht hier sogar in Vers 10. Und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Leute, die vorher ein gutes Leben geführt haben, die ehrlich, aufrichtig waren und Leute, die das Gegenteil waren. Er sagte, die Einladung soll einfach an alle gehen. Er möchte zu seiner Hochzeit einladen. Und das ist genau das Bild vom Evangelium. Keiner kann sich das Reich verdienen. Keiner kann sich den Himmel verdienen. Wir können es nur annehmen. Die Bedingung ist nicht ein würdiges Leben, sondern die Würdigung von Gottes Angebot. Ja? Das ist das, was wir eben schon ein bisschen gesehen haben. Sie waren nicht würdig, ist nicht, sie haben es sich nicht verdient, sondern sie waren nicht würdig, weil sie das Angebot, das Gott gegeben hat, ausgeschlagen haben. Okay? Und deswegen, so formuliert, wir sollen Gottes Angebot würdigen und würdigen in dem Sinne von, ich nehme es an, ich schätze seine Gnade, ich schätze seine Geduld mit mir. Und so heißt es auch in Johannes 1, in Versen 11 und 12, Jesus war in der Welt, die Welt wurde durch ihn, also geschaffen, aber die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und da sehen wir dann auch eindeutig seine Bedingung dazu. Er sagte, ja, sie werden zu Kindern Gottes, sie so viele ihn aufnahmen, nämlich indem sie an seinen Namen glauben. Wieder Glaube an seinen Namen, nicht nur, dass er der ist, der beschrieben ist, sondern dass er dieser Retter ist. Und Jesus sagt voraus, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden. Es heißt am Ende Vers 10, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Wir haben in der Gebetszeit auch schon aus Offenbarung 5 gelesen, und dann heißt es, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Am Ende wird es so sein, dass sie Gott loben und sagen, dein Plan hat funktioniert. Leute aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation, von überall auf der Erde, von egal welchem Hintergrund, werden dabei sein. Warum? Weil sie dieses Angebot von Gott angenommen haben. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende. Jesus möchte noch eine Sache anfügen und deswegen lesen wir dann auch noch die Verse 11 bis 14. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du gar kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände, werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Ich sage es einfach so, Ausreden gelten nicht. Was ist mit diesen Menschen dann? Da war ja doch einer und der war drin gewesen und der wurde wieder hinausgeworfen. Was war der Grund? Er hatte kein Hochzeitskleid, Ende Vers 11. Okay. Du sagst, naja, wenn er so eingeladen worden ist, woher sollte er auch das haben? Ja, offensichtlich war es für die anderen auch kein Problem. Es war ja einer unter den ganzen, der es nicht hatte. Ja? Und woher hat er das? Ja, vom Gastgeber, Offenbarung 7, Vers 13 und 14. Und einer von den Ältesten, das ist wieder im Himmel, begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie, woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, dies sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Woher kam dieses? Sie haben es von dem Gastgeber selber bekommen. Er hat die entsprechenden Gewänder gegeben, hier gewaschen. Das Bild ist das gleiche. Und deswegen heißt es dann auch, und Vers 12, er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier reingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Er hat nichts zu erwidern. Er konnte nicht sagen, ich hatte kein Geld, um mir ein Hochzeitskleid zu leisten. Ich hatte keine Zeit, mir etwas zu besorgen. Ich hatte keine Ahnung, dass das nötig ist. Er verstummte. Ich meine, wenn man eine legitime Ausrede hätte, dann hätte er das gesagt, tut mir leid, aber das war so spontan, keine Chance. Ja? Oder du hattest doch gesagt, wir können einfach so kommen. Ja? Aber er hat nichts zu erwidern. Offensichtlich war ihm alles angeboten worden. Aber er wollte gerne so teilnehmen, wie er war. Zu sagen, ich bin doch genug. Ich komme einfach so, wie ich bin. Ich will mich nicht ändern. Aber da irrte er sich und er wurde hinausgeworfen, wie es hier heißt, in die äußere Finsternis, so auch in Matthäus 8 beschrieben. Ich sage euch, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak, Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und von überall kommen Leute, haben dieses angenommen. Jesus nimmt jeden auf, wie er ist, aber er kleidet jeden, der ihn aufnimmt, in seine Gerechtigkeit. Und so brauchen wir uns dann auch nicht fürchten zu sagen, oh, kann ich dort dann bestehen? Weil was gesehen wird, ist nicht all unsere Fehler, sondern die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und wer das nicht hat, kommt sowieso nicht rein. Der Herr weiß dieses und es wird offensichtlich sein. Und wenn er ihn hier sagt, anspricht, Vers 12, Freund, wie bist du hier reingekommen, dann bezieht sich diese Aussage Freund auf die Einstellung Gottes ihm gegenüber, nicht ihre Beziehung. Also es war nicht, ja, wir waren die ganze Zeit befreundet gewesen, aber jetzt warst du leider nicht gut gewesen, du hast dich ein bisschen dreckig gemacht, deswegen kannst du nicht kommen. Ja, sondern es war, ich habe dieses Angebot für dich gemacht, ich war ein Freund dir gegenüber. Aber du hast es ausgeschlagen und deswegen werde ich dich hinausschmeißen. Und dieser Ausdruck wird gar nicht so häufig in der Schrift gebraucht, aber es ist, glaube ich, markant und wichtig. Ein anderes Mal, wo es gebraucht wird, ist genau der Ausdruck, den Jesus Judas gegenüber gebraucht, als er ihn verrät. Er sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Ja, also wieder, er war freundlich ihm gegenüber, er hat ihnen alles erleben lassen. Und wie es in Johannes 13 heißt, er liebte sie, die Jünger, inklusive Judas, bis zum Ende. Aber er hat diese Freundschaft ausgeschlagen. Gott lädt alle Menschen ein und er hat alles vorbereitet. Frage ist, hast du es angenommen? Aber einige bleiben dann hängen an dem letzten Vers und sagen, aber muss man nicht auserwählt sein? Da heißt es doch, viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Das steht in diesem Zusammenhang hier. Was bedeutet das hier? Nun, viele waren berufen, viele waren eingeladen. Wer waren die Auserwählten, die es angenommen haben? Also in diesem Zusammenhang ganz eindeutig, Berufene waren alle, weil sie waren alle eingeladen worden. Die Auserwählten waren diejenigen, die diesen Ruf angenommen hatten. Alle sind eingeladen, aber nicht alle nehmen die Einladung an. Nochmal auf den Anfang zurückkommen. Sagen, warum das in einer solchen Zeit? Könnte man nicht irgendwas über die weltweiten Konflikte sagen? Könnte man nicht, darüber was sagen? Man sagt, hier ist meine Botschaft und die ist für alle Zeiten da. Und möchte ganz besonders in dieser Zeit daran erinnern, dass erstens dieses Angebot besteht weiterhin und ich lade alle Menschen ein und ich möchte, dass es diese Versöhnung gibt. Ja, das ist sein Angebot und das sollen wir hinausgehen, das sollen wir allen sagen. Das ist, was rettet. Das ist, was wirklich hilft. Das ist, was ewiges Leben gibt und das ist, was jeder haben kann, unabhängig von den Umständen, in denen jemand gerade lebt. Und zweitens auch zu sagen, diejenigen, die es ablehnen und die auch welche, die es verkündigen, verfolgen und töten, sagt der Zorn Gottes bleibt über ihnen. Manchmal werden wir zornig, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Dann sagt er, warte, ich kann das verstehen. Okay. Aber der menschliche Zorn, Jakobus, bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Weil wir uns dann häufig nicht unter Kontrolle haben, weil wir dann aus dem Affekt handeln. Er sagte, überlass mir das. Ich werde zu meiner Zeit für Gerechtigkeit sorgen. In der Zwischenzeit, hier ist euer Auftrag. Euer Auftrag ist nicht, die Welt zu verändern. Euer Auftrag ist nicht, jeden Konflikt zu lösen. Natürlich dürfen wir beitragen, so viel wir können. Aber euer Auftrag ist zu sagen, hier gibt es eine Lösung und hier gibt es jemanden, der dich aufnehmen wird. Selbst wenn du jetzt viel leidest. Der Gott, der dich geschaffen hat, der ist hingegangen, euch eine Stätte im Himmel zu bereiten, wo es keinen Krieg mehr geben wird, wo es keinen Konflikt mehr geben wird. Und er lädt dich ein. Und dieses Angebot gilt, bis er wiederkommt. So lange dürfen wir einladen, so lange dürfen wir sagen. Und er sagte seinen Jüngern, er sagte, das ist, was ihr weitergeben sollt. Gebt diese Einladung weiter. Wenn du das noch nicht getan hast, es noch nicht angenommen hast, tu es noch heute. Und wenn du sein Kind bist, wenn du weißt, ich bin aus dieser Gnade errettet, ja, ich habe seine Vergebung, ich habe dieses Angebot seiner Gnade angenommen, dann tu das, was Jesus seinen Knechten beauftragt, sagt, gebe es weiter. Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Sorge du dich darum, dass du seine Gerechtigkeit hast und wenn du sie hast, dass andere auch diese Gerechtigkeit finden können. Das ist, was Jesus ihnen sagt. Er sagt dieses im Tempel. Danach werden ihm noch Fragen gestellt. Er sagt nicht mehr viel. Das sind fast seine letzten Worte. Es ist quasi das letzte Mal, wo wirklich diese Einladung hinausgeht. Dann kommt noch die Warnung über das, was kommt, Matthäus 24, 25. Und dann kommt schon die Verhaftung und die Kreuzigung und die Auferstehung. Nutzt dieses einmal noch und sagte, ich möchte euch sagen, hier ist Gottes Angebot, hier ist seine Liebe. Egal wie es vorher gewesen ist, er ruft dazu auf. Und das ist seine Einladung, das ist, warum wir hier sind, das ist, was er auch heute noch weitergibt. Und er hat, die Einladung bleibt bestehen und ruft sie zusammen. Seien sie gut gewesen, seien sie böse gewesen, seien sie arm, seien sie reich, seien sie, haben sie körperliche, geistige Beschwerden, ist völlig egal. Ladet sie ein. Ich will, dass mein Saal voll wird. Ich will, dass sich Leute an dieser Gnade erfreuen. Und jeder, der an ihn glaubt, wird aufgenommen. Lass uns beten.